DDR 5 mit Neugier unterwegs. Das Reisemagazin.
Herzlich willkommen. Kamele begegnen den meisten Touristen ja vor allen Dingen als übellauniges Fotomotiv. Wobei eigentlich den meisten Tieren darf man die üble Laune gar nicht zum Vorwurf machen, weil sie nämlich schwitzige, zitterige, kichernde Touristen auf dem Rücken haben, die sich da versuchen, irgendwie aufrecht zu erhalten. Und am Ende kriegen die Kamele den Ärger, wenn das Erinnerungsfoto nicht so geworden ist, wie es der ungelenke Gast eigentlich wollte. Dabei sind Kamele wirklich kostbare Tiere, auch heute noch. Und ihre Hirten waren einmal wichtige Teile der Gesellschaft, in der sie gelebt haben, wie zum Beispiel in Indien. Und dahin führt uns unsere Reisereportage jetzt ganz im Westen an der Grenze zu Pakistan. Da liegt die Region Rajasthan und dorthin hat es die deutsche Ärztin Ilse Köhler-Rolefson verschlagen. Und sie ist eine Art Lobbyistin, kann man sagen, im besten Sinne für Kamele und ihre Hirten geworden. Und sie engagiert sich für sie. Weil die immer weniger Weideplätze haben, ist die Existenz dieser Menschen und der Tiere bedroht. Und sie will, dass man die Stimmen dieser Menschen und der Tiere ernst nimmt. Und zwar im allerweitesten Sinne.
Mit einer lässigen Handbewegung lädt Narayan uns ein, näher zu kommen. Der junge Mann mit spitzem Kinn und rotem Turban hütet auf einem brachliegenden Acker 2 Dutzend Kamele. Vorsichtig nähern wir uns den zotteligen, dunkelbraunen Ungetümen, die uns um 1 Meter überragen. Bedächtig senkt ein Kamel sein Haupt am langen Hals herab, die Nüstern weit geöffnet, darunter ein schmaler Mund mit runden Lippen. 2 große, pechschwarze Augen mustern den fremden Besucher. Mit ein wenig Zureden wird das Tier zutraulich und lässt sich sogar das struppige Haupt kraulen.
Es ist ja gerade das Besondere am Kamel, dass es in der Lage ist, diese trockene, dornige, dürre angepasste Vegetation zu verwerten und in wertvolle Produkte umzuwandeln, wie zum Beispiel diese Milch. Und die medizinische Wirkung der Milch, meiner Ansicht nach, beruht sie darauf, an dieser großen Palette von wilden Bäumen, die das Kamel frisst.
Die Tierärztin Ilse Köhler-Rolefson wuchs in Hessen auf, lebt jedoch seit mehr als 20 Jahren bei Kamelnomaden am Rande der indischen Wüste Thar. Sie leistet medizinische Dienste für Mensch und Tier, engagiert sich aber auch für Weiderechte und Marktzugänge für die Kamelzüchter, die sich Reika nennen.
Die Lage der Reika-Nomaden ist recht brenzlig und wird auch immer schlechter, weil sie keinerlei Unterstützung durch die Regierung erfahren, obwohl sie große ökonomische Bedeutung haben und einen großen Beitrag zur Volkswirtschaft liefern.
Im Wüstenstaat Rajasthan, im äußersten Westen Indiens, an der Grenze zu Pakistan gelegen, gehören Kamele zum Landschaftsbild. Seit Jahrhunderten ziehen Nomaden wie die Reika mit Kamelen und Schafherden durchs Land auf der Suche nach fetten Weiden. Auf den Straßen sind 2-rädrige Holzwagen unterwegs, meist hochbeladen, die von Kamelbullen gezogen werden. Die indische Armee, die hier eine hunderte von Kilometern lange Grenze zum feindlichen Nachbarn bewachen muss, ist im Wüstensand auf Kamele als Transporttiere angewiesen. Im vergangenen Jahr erklärte die Regierung das Kamel zum Staatstier von Rajasthan und stellte es unter besonderen Schutz. Narayan Reika, ein Kamelhirte, hockt am Rande des Feldes und wärmt sich die Hände über einem Feuer aus Kameldung. Überall auf dem Feld verteilt liegen die walnussgroßen Köttel der Wüstentiere. Ihretwegen dürfen sie hier rasten. Der Besitzer des Ackers zahlt Narayan gutes Geld dafür, dass seine Tiere den Boden düngen. Narayan setzt einen schmierigen Messingtopf aufs Feuer und erwärmt das darin schwabbernde Kräuteröl. Damit reibt er die Wunden einiger Tiere ein. Die Patienten beschweren sich mit einem missmutigen Grunzen, bleiben jedoch ruhig stehen, um die Prozedur geschehen zu lassen. Narayan fragt, ob wir einmal Kamelmilch kosten wollten. Selbstverständlich wollen wir. Wie aus dem Nichts taucht ein kleiner Aluminiumtopf auf, mit dem sich Narayan einer jungen Stute nähert. Er streichelt das Tier, redet auf es ein, beruhigt es mit Schnalzlauten. Vorsichtig betastet er den kleinen Euter. Schließlich beginnt er an einer Zitze zu ziehen und die warme Milch spritzt in den Topf. Ein Junge bringt ein paar Blätter von einem Baum, die sich in Narayans Händen flugs in kleine, gefaltete Becher verwandeln. Darin reicht er uns die noch warme Milch. Ein Genuss. Schließlich sammelt Narayan seine Tiere und führt sie zum Weiden in einen nahen Wald.
The lifestyle is semi-nomadic.
Die Raika sind Halbnomaden. Sie haben eine feste Heimatbasis in dem Dorf, in dem ihre Familie lebt. Die Hirten verbringen den Großteil des Jahres jedoch mit kleinen und großen Wanderungen, die sie auch in die Nachbarstaaten führen. Nur bei festlichen Anlässen oder wichtigen Familienereignissen wie Geburt, Tod oder Hochzeit kehren sie vorübergehend ins Dorf zurück.
Die Anthropologin Utra Kutari, die unsere Gruppe begleitet, stieß bei einer Studie von Ernährungsgewohnheiten in Nomadengruppen auf die Raika. Sie sammelte ihre Mythen und Geschichten, zeichnete Gewohnheiten und Bräuche auf. Die Kommunikation der Hirten mit ihren Tieren findet sie besonders interessant.
Ja, 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 means get up.
Ja, 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 ja heißt steh auf. Ha, ha, ha bedeutet komm her. Ein Zungenschnalzen fordert zum Weiterlaufen auf. Diese Laute signalisieren den Kamelen, was sie tun sollen und was nicht, was sie essen können und was nicht, wohin sie gehen und wie sie gehen sollen.
What should be taken in consideration?
Unter den Wüsten der Welt zeichnet sich die indische Tar durch ihren relativ hohen Baumbestand aus. Der dornige Kedri-Baum übersteht dank eines ausgedehnten Wurzelwerks fast jede Dürre. In den Tälern des Aravalli-Gebirges, die von Bächen und Flüssen bewässert werden, wachsen sogar dichte Wälder. Diese sind die Lebensgrundlage der Kamelherden. Die Kamele Rajasthans ernähren sich nicht von Gräsern und Büschen, sondern fressen ausschließlich Blätter von Bäumen. Zumindest die Kedri-Bäume überstehen einen Kamelfraß meist gut. Sie treiben neue Triebe und verjüngen sich. Doch auch in Rajasthan sind die Wälder bedroht. Die Nahrung der Kamele wird allmählich knapp. In dem kleinen Pilgerort Pushkar wird der größte Kamelmarkt der Welt abgehalten. Hier versammeln sich die stolzen Söhne der Wüste mit ihren Tieren, veranstalten Schönheitswettbewerbe und Wettrennen, feilschen und witzeln, fluchen und schimpfen. Es geht zu wie auf einem Jahrmarkt. Fliegende Händler bieten bunte Stoffe feil. In provisorischen Bambushütten wird Tee und Gebäck serviert. Minnesänger unterhalten das Publikum und bitten um ein Bakschisch. Tausende von Touristen aus Indien und der ganzen Welt mischen sich unter das Publikum. Wenn sich die Wüstennacht auf dem Kamelmarkt von Pushkar senkt, rollt Tola Rambil unter einem kleinen Baldachin eine bunt bemalte, mehrere Meter lange Leinwand aus und befestigt sie an zwei Bambuspfählen. Dann stimmt er seine Wüstenzither, die er Rahaunta nennt. Der Klangkörper besteht aus der Schale einer Kokosnuss. Die 17 Saiten, von denen nur eine einzige bespielt wird, sind entlang eines Bambusrohrs gespannt. Zusammen mit seiner Frau Devi, die ihn auf einer kleinen Trommel begleitet, stimmt Tola Ram einen gesungenen Dialog an. Dabei beginnt er, vor der Leinwand zu tanzen und deutet dann auf eine der dargestellten Figuren, wenn sie in seinem Gesang auftauchen. Tola Ram erzählt die Legende des Fürsten Pabuji, der vor 700 Jahren die ersten Kamele nach Rajasthan gebracht haben soll. Die Raika verehren Pabuji als Schutzpatron und schreiben ihm magische Kräfte zu.
Pabuji kommt im Wüstendorf Kolu als jüngstes von vier Geschwistern zur Welt. Seine leibliche Mutter ist eine Fee. Die verspricht ihm, Pabuji als Pferdestute wieder zu erscheinen, wenn er 12 Jahre alt werde. Pabujis Leben ist bestimmt von der Rivalität mit dem Nachbarreich der Kechi. Schon als Heranwachsender überfällt Pabuji mit seinen Leuten die Kechis und tötet ihren Vater. Als Versöhnungszeichen bietet Pabuji dem Kechi seine Schwester zur Frau. Die Hochzeit findet statt. Zumindest vorübergehend herrscht wieder Friede. Die Schutzgöttin Devalal führt Pabuji eine schwarze Stute zu, sein neues Reittier. Zur Hochzeit seiner Nichte Kelam mit dem Schlangengott Gogo verspricht Pabuji eine besondere Mitgift, eine Herde seltener Kamele. Mit seiner Streitmacht reitet er gegen den Herrscher von Lanka und tötet ihn. Pabuji entführt dessen Kamelherde und treibt sie in seine Heimat. Dort sorgen die exotischen Tiere für neue Rivalitäten und Auseinandersetzungen und machen weitere Versöhnungshochzeiten notwendig.
Die Geschichte des kleinen Fürsten Pabuji ist geprägt von kriegerischen Rivalitäten und ungewöhnlichen Allianzen. Raubzüge und heimtückische Morde scheinen hier keineswegs verwerflich zu sein, sondern sind Ausdruck männlichen Mutes und Macht. Hier spiegelt sich das Ethos des mittelalterlichen Rajasthans wider, wo mächtige und weniger mächtige Reiche ständig um Macht und Reichtum buhlten. Die Wüstennomaden der Raika beziehen aus der Verehrung ihres Helden Pabuji ihre besondere Identität. Sie rufen den Beschützer um Hilfe bei schweren Prüfungen an, bei Krankheit und Kinderwunsch. Die Ehre gebietet, dass sie bei Erfüllung ihres Wunsches eine Statue des Pabuji, aufrecht zu Pferde sitzend, in einem örtlichen Tempel aufstellen. Der Kamelmarkt in Pushkar fungiert als Dreh- und Angelpunkt der Kamelwirtschaft in Rajasthan. Festlicher Höhepunkt des Jahres, Treffpunkt verstreut lebender Nomadengruppen, Handelszentrum. Doch seitdem radikale Hindus eine nicht immer gewaltfreie Kampagne zum Schutz ihrer heiligen Kuh ausriefen und Viehhändler, Transporteure und Schlachter bedrohen, ist auch der Handel mit Kamelen ins Stocken geraten. Wer Kamele über größere Distanzen in Lastwagen transportiert, riskiert bei wilden Straßenkontrollen durch Hindu-Milizen eine Beschlagnahme der Tiere. Die Hindus geben vor, die Kamele vor dem Schlachter zu retten, zielen jedoch auf die Geschäftsinteressen der Moslems, die sie als Feinde betrachten. Viele Kamelzüchter verzichten daher neuerdings auf eine Reise nach Pushkar. Der Markt schrumpft drastisch. Die Preise für Kamele fallen unkontrolliert. Die Tierärztin Ilse Köhler-Rollefsson hat das mit eigenen Augen verfolgen können.
Seit 25 Jahren war ich fast jedes Jahr in Pushkar. Und früher war das wirklich ein tolles Ereignis. Da gibt es so einen großen Hügel und da waren also wirklich mehr als Zehntausende von Kamelen. Bis an den Horizont sah man Kamele dicht gedrängt. Im letzten Jahr war also dieser Hügel fast leer. Nur ein paar Kamele standen da. Es gab keine Käufer, die Kamelhirten haben geweint. Es war eine Katastrophe.
Im September 2014 erließ die Landesregierung von Rajasthan eine Verordnung, die das Kamel zum Staatstier erklärt. Ein halbes Jahr später verabschiedete das Landesparlament ein entsprechendes Gesetz, das das Schlachten und nicht näher definierte illegale Transporte von Kamelen untersagt.
Zuerst waren wir sehr froh und glücklich, aber dann haben wir also festgestellt, dass die Regierung völlig andere Vorstellungen davon hat, was es bedeutet, Staatstier zu sein. Und denn die Regierung hat eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht zur Erhaltung des Kamels. Und mit dieser Gesetzgebung verbietet sie das Schlachten von Kamelen, den Verkauf von Kamelen zum Schlachten, den Export von Kamelen in andere Bundesstaaten, die Kastration von Kamelen oder das Einfügen eines Nasenrings. Auf diese Art und Weise wird es also den Raika völlig unmöglich, irgendwie Geld zu verdienen mit ihren Tieren.
Zwei Wochen vor dem diesjährigen Pushkar-Fest veranstaltete Ilse Köhler-Rollefsson auf ihrer Farm in Rajasthan ein alternatives Kamelfestival. Auf einem Basar waren Kamelprodukte wie Decken und robuste Teppiche erhältlich. Kamelmilch und auch Kamelkäse wurden angeboten. Musiker trugen die Legenden von Pabuji und anderen Volkshelden vor. Aus ganz Rajasthan kamen Kamelhirten zusammen, tauschten ihre Erfahrungen aus und berieten sich. Wissenschaftler, Veterinäre und Journalisten steuerten ihre Expertise bei. In den Gesprächen am Esstisch oder unter dem Feigenbaum hörte man immer wieder dasselbe. Immer mehr Weidegründe und Wanderwege gehen verloren. Die Einkünfte und der Wert der Tiere schwinden in rasantem Tempo. Junge Leute hätten kein Interesse mehr an dem Beruf des Kamelhirten.
Die erste Schwierigkeit liegt darin, dass es ihre Rolle nicht anerkannt wird. Es wird ihnen nachgesagt, dass sie sehr altmodisch wirtschaften, dass diese Art der Tierproduktion heutzutage nicht mehr vertretbar ist. Obwohl sie nach meinem Dafürhalten besonders ökologisch ist, besonders sozialverträglich und auch besonders gut aus der Tierschutzperspektive ist. Sie stellt eine Alternative zur industriellen Tierhaltung dar.
Ilse Köhler-Rollefsson leistet Lobbyarbeit für die Interessen der Raika. Einer ihrer engsten Verbündeten ist Sarvan Singh Raika, Funktionär beim indischen Verband der Nomadenvölker. Groß und von stattlicher Statur, auf dem Kopf ein bunter Turban, den Vollbart akkurat gestutzt, begrüßt Sarwan Singh Raika seine Gäste mit festem Blick und noch festerem Händedruck. Sarwan, 40 Jahre alt, 4 Kinder, lebt mit seiner Familie in einer Hütte auf einem steinigen Hügel in der Nähe der Landeshauptstadt Jaipur. Er besitzt 70 Kamele, aber, so sagt er, deren Pflege brächte ihm keinerlei Einkommen. Am meisten macht ihn zu schaffen, dass die Weidegründe immer knapper werden.
Wir treiben die Tiere zum Weiden in den Wald. Es kommt vor, dass wir dabei versehentlich jemandes Ackerland überqueren. Da werden wir dann oft attackiert und vertrieben, auch mit Steinen beworfen. Unsere Wanderrouten führen uns auch in die Nachbardistrikte Alwar und Bharatpur. Auch dort müssen wir mit Missgunst und Gewalt von Seiten der Dorfbewohner und der Forstbeamten rechnen. Häufig werden wir zu hohen Geldstrafen verdonnert. Wie soll ich da die Kamele und meine Kinder ernähren? In einigen Gegenden jedoch laden uns die Bauern ein, auf ihrem Land zu grasen, des Düngers wegen. Wir brauchen dringend mehr Weideland.
Bevor Indien unabhängig war, hatten die Raika und andere Nomaden verbriefte Weiderechte, auch in den Waldgebieten.
Früher nahmen die Raika und ihre Kamele einen festen Platz in der ländlichen Gesellschaft Rajasthans ein. Doch diese soziale und wirtschaftliche Nische, in der die Kamelhirten jahrhundertelang ein gutes Auskommen fanden, gerät nun unter die Räder des technischen Fortschritts.
Geschichtlich war das so, dass die Raika vor der Unabhängigkeit haben sie auf die Kamelzuchtherden der Maharajas aufgepasst und diese gehütet. Dann wurden diese königlichen Herden mit der Zeit der Unabhängigkeit aufgelöst. Und dann haben viele Raika diese Tiere also in ihren Besitz genommen. Die Maharajas haben die für Kriegszwecke benutzt, ne, in den Wüsten, um Wasser zu tragen und so weiter. Und dann wurde in den 60er Jahren ein neues Förderungsmittel entwickelt, und zwar der zweirädrige Kamelkarren, der große Vorteile gegenüber dem Ochsenkarren hat. Der ist größer und man kann damit mehr transportieren. Aber dann in den 90er Jahren, als die guten Straßen gebaut wurden, hier auch überall in der Wüste, danach hat der Bedarf nachgelassen und dann wollte auf einmal keiner mehr Kamele kaufen.
Unter einem schattenspendenden Strohdach sitzen 10 Frauen, in ein angeregtes Gespräch vertieft. Mit ihren großen Goldohrringen hebt sich Mena Behn von der Gruppe ab. Ihre mit bunten Stickereien verzierte Bluse und der üppige Goldschmuck weist sie als Angehörige des Rabari-Stammes aus der Salzwüste Kutch aus. Wie unter Nomaden häufig üblich, tragen Rabari-Frauen das Familienvermögen in Form goldener Schmuckstücke mit sich. Mena Behn strotzt vor Selbstbewusstsein. Sie scheut keine Kontakte, ist beredsam und eloquent.
Mena Behn?
Ich heiße Mena Behn und stamme aus dem Dorf Jadua in Kutch. Wir halten 20 Kamele. Früher waren es viel mehr, aber heute werfen sie ja kein Geld mehr ab. Die Kamelzucht macht viel Arbeit, bringt aber keinen Gewinn.
Mena Behn zieht 5 Kinder groß. Der einzige Sohn hat einen Job als Hilfsarbeiter in einer Fabrik. Eine Tochter ist bereits verheiratet und wohnt bei ihren Schwiegereltern. Die 3 anderen helfen im Haushalt. Da der Ehemann die meiste Zeit des Jahres mit den Kamelen umherzieht, trägt Mena Behn die Hauptlast der Verantwortung in der Familie.
Nach dem Aufstehen koche ich das Frühstück für die Familie und erledige andere Hausarbeiten. Da wir kein Land besitzen, muss ich auf Baustellen arbeiten gehen, Zement und Steine schleppen. Ich brauche viel Geld, um die Mitgiften meiner Töchter zu zahlen, wenn sie einmal heiraten werden. Mein Mann kümmert sich hauptsächlich um die Kamele.
Die Raika und ihre Verwandten, die Rabari, kämpfen ums Überleben. Sie wollen ihre Kultur leben, mit ihren Kamelen, nicht für einen Hungerlohn auf Baustellen schuften. Dieser Wunsch kam während der Debatten unter den Hirten häufig zum Ausdruck. Die Versammlung schloss mit der Verabschiedung einer Resolution. Die Raika appellieren an den Präsidenten der Republik, das Gesetz, das Kamele zum Staatstier Rajasthans erklärt, nicht zu ratifizieren. Sarwan Singh Raika beschwört bereits das Ende der Raika-Kultur.
Wenn sich die Situation innerhalb von 2 Monaten nicht deutlich verbessert, sehen wir uns gezwungen, unsere Kamele in die Wüste zu schicken und den Beruf des Kamelzüchters aufzugeben.
Die Raika sind mit ihren Problemen nicht allein. In Tibet und in der Mongolei, im südlichen Afrika und dem Amazonasdschungel, Im finnischen Lappland und selbst in Zentraleuropa stehen nomadische Viehzüchter unter wirtschaftlichem und sozialem Druck, ihre einzigartigen Lebensweisen aufzugeben. Auch in Deutschland sterben die Hirten aus, beklagt Ruth Heck aus dem Schwabenland. Sie zieht das ganze Jahr hindurch mit ihrer Schafherde durch die Region zwischen Stuttgart und München. Dabei habe sie mit denselben Problemen zu kämpfen wie die Reika in Rajasthan.
Das Weideland, das uns zur Verfügung steht, das wird immer weniger. Das wird in Deutschland weniger, weil die Landwirtschaft sehr intensiv geworden ist und nicht noch immer intensiver wird. Vor 50 Jahren, mein Vater hat damals vom Verkauf der Wolle gelebt. Aber das ist heute kein Einkommen mehr. Und wir sind im Prinzip am unteren Ende der Einkommensskala der Landwirtschaft. Was man sieht, die meisten Schäfer haben ein Durchschnittsalter 50, 60 Jahre. Es gibt keine jungen Leute mehr, die bereit sind, diese Arbeit zu tun.
Die deutsche Tierärztin Ilse Köhler-Rolefsson ist das in Rajasthan. Und Rainer Hörig hat über die Kamelhirten aus diesem Gebiet an der Grenze zu Pakistan berichtet. Und auf wdr5.de finden Sie Bilder von seiner Reise und seine Reportage auch nochmal als Download. Hier ist wdr5, das Reisemagazin.